Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar hat in der letzten Woche das erste Mal unsere New Work und Agile Coach Ausbildung bei Hello gestartet. Von der Ausbildung habt ihr hier das ein oder andere Mal schon gehört. Die dauert insgesamt 8 Monate und ist eben für alle gedacht, die sich beruflich verändern wollen oder noch viel tiefer in die Rolle des Agile Coaches eben einsteigen möchten. Das Coole an dem Programm ist, dass es modular aufgebaut ist. Das heißt, du suchst dir die Themenfelder aus, die am besten zu dir passen. Ob das New Leadership ist, OKR, Scrum oder Lego Serious Play, liegt dann in deiner Hand. Am Ende der Ausbildung gibt es dann eine Projektarbeit und ein offizielles IHK-Zertifikat zum New Work und Agile Coach. Und der erste Aufschlag hat, wie gesagt, letzte Woche gestartet mit unserem Kickoff. Aber es gibt schon einen neuen Termin für den Januar 2026. Das ist der 13.01. Und hier starten wir mit dem Kickoff-Termin. Aber wenn du jetzt an der Ausbildung teilnehmen möchtest, aber schon vorher Lust hast, an einigen Modulen teilzunehmen, dann ist das auch kein Problem. Du kannst auch Teile der Wahlmodule schon vorher oder jetzt im Laufe des Jahres machen. Und wir rechnen dir das dann an. Oder auch, falls du sagst, ne, ich kenne euch noch nicht, ich möchte erstmal ein Training von euch anschauen und kennenlernen, dann geht auch das, dass du testweise ein Training bei uns normal besuchst und wir rechnen dir das Training sowohl preislich als auch inhaltlich dann bei der Agile Coach Ausbildung an. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes oder du kannst mir direkt schreiben per LinkedIn, Kim Berger heiße ich da, oder direkt per E-Mail an kim.berger@helloagile.de. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin Kim und möchte herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten, denn New Work ist vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. In diesem Podcast tauchen wir gemeinsam in all seine Facetten ein. Heute bin ich, Kim, euer Host. Normalerweise beschäftige ich mich bei Hello Agile mit Scrum und anderen agilen Arbeitsmethoden und wie man die anschlussfähig in Unternehmen einführen kann. Inzwischen hoste ich aber auch ab und zu diesen Podcast und heute bin ich das erste Mal alleine als Host hier unterwegs und bin schon ganz gespannt, wie meine erste Folge so wird. Heute ist Christian Weiten bei mir zu Gast, ein Unternehmer, der mit Xucker nicht nur die Süßwarenbranche herausfordert, sondern auch zeigt, wie man mit Haltung, Nachhaltigkeit und einem klaren Wertekompass ein Unternehmen aufbaut. Nach vielen Jahren in der Werbebranche hat er 2010 den mutigen Schritt gewagt und Xucker gegründet, ein Unternehmen, das gesunde Alternativen zu Zucker anbietet und gleichzeitig auf Transparenz, ökologische Verantwortung und eine menschenfreundliche Unternehmenskultur setzt. Wir sprechen darüber, wie Werte im Alltag gelebt werden können, was New Work für ihn bedeutet und warum zwischenmenschliche Beziehungen für unternehmerischen Erfolg entscheidend sind. Schön, dass du da bist, Christian.
Ja, hi Kim. Ja, schön, bei dir zu sein.
So, Christian, zum Start starten wir immer mit einer ganz einfachen Frage, eine ganz lockere. Was war denn zuletzt ein Moment, in dem du gedacht hast, das war genau richtig so?
Eine einfache Frage, sagst du. Ja, ich glaube, immer wieder das Thema Transparenz und Vertrauen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel uns die Vorgabe gemacht, transparent zu sein als Geschäftsführung gegenüber den Mitarbeitern. Und wir haben so Entscheidungen gefällt. Wir haben zum Beispiel, wir sind in so einen Prozess gegangen, Zucker zu verkaufen, also die Firma. Und natürlich auch die Mitarbeiter da abzuholen und die darüber zu informieren. Mhm. Und es gab so ein paar Sachen, die uns nicht so angenehm waren zu kommunizieren. Und wir haben jeden Donnerstag oder jeden zweiten Donnerstag, je nach Bedarf, mit den Führungskräften so einen Zirkel. Und da hat dann ein Mitarbeiter, der schon sehr lange bei mir ist, über 10 Jahre, gesagt, Christian, du stehst für Transparenz. Und deswegen erwarte ich, dass wir diese Sachen an die Mitarbeiter auch kommunizieren. Mhm. Sonst passt es einfach nicht zu den Prinzipien, die wir hier vertreten. Mhm. Und da habe ich 3-mal geschluckt und gedacht so, ey, der Typ hat so recht, ne? Und ich bin so glücklich, dass der den Mut hat, das auszusprechen. Mhm. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir mit den Mitarbeitern darüber gesprochen. Und halt in diesem Führungszirkel da so versucht eben einen guten Weg zu finden, wie können wir das kommunizieren, was jetzt ansteht. Und weil die Sorge eben war, wenn man jetzt zu offen ist, dass die Mitarbeiter eben aus diesem, oh, jetzt wird verkauft, der jetzt brauche ich ja gar nicht mehr kommen, dann ja, sich verabschieden innerlich. Und wir haben das dann aber durchgezogen, total transparent. Und das Ergebnis war, wir hatten bis zum letzten Tag, glaube ich, 3 Tage Ausfälle, also von allen insgesamt, Leuten, die halt nicht gekommen sind, wo wir gesagt haben, naja, das war wahrscheinlich so eine Folge davon, dass sie sich innerlich schon verabschiedet haben. Da habe ich gedacht, so ja, eigentlich war das total gut, das so zu machen, weil alle externen mir davon abgeraten haben, das zu machen, sondern wirklich ganz am Schluss erst so zu informieren. Und das hätten wir halt als Verrat empfunden. Und deswegen kann ich sagen, das war die richtige Entscheidung.
Mega spannend. Also, dass da eine ganz andere Reaktion quasi rausgekommen ist, als man vielleicht im ersten Moment erwartet hätte. Mega cool. Schön, dankeschön für dieses Intro. Christian, wir haben uns ja dieses Jahr ganz unverhofft eigentlich auf dem OMR-Festival in Hamburg kennengelernt. Da habe ich an meinem Stand gestanden und Christian kam auf uns zu. Und wir haben uns ganz angeregt über deine Firma unterhalten und ja genau über deine Erfahrungen gesprochen und über vor allem über deine Mitarbeiterin Miriam. Das fand ich super spannend. Lass uns doch gerne mal so ein bisschen aber am Einstieg oder am Anfang quasi anfangen. Du hast Xuka 2010 gegründet, nachdem du zuvor ja in der Werbebranche tätig warst, hatte ich ja gerade schon im Intro erzählt. Was hat dich denn generell dazu bewegt, diesen Schritt zu gehen und ein Unternehmen zu gründen für Zuckerersatzprodukte? Das ist ja jetzt nichts, was man, wo man schon als Kind wahrscheinlich von träumt oder wo man morgens aufwacht und sagt, ja, das mache ich jetzt.
Das stimmt, hat mit Kindsein insofern was zu tun, als dass wir ja alle oder die meisten von uns gerne Süßes essen. Und ich habe mich mit dem Thema Zucker sehr intensiv beschäftigt, was der mit mir macht, mit meinem Körper, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, und habe entschlossen, keinen Zucker mehr zu mir zu nehmen, also zumindest keinen industriellen. Und da ich mich auch mit dem Thema Süßstoffe als Alternative beschäftigt habe, habe ich auch gesehen, dass künstliche Süßstoffe für mich nicht in Frage kommen. Und deswegen habe ich eigentlich schon seit 2010 viel früher, seit 1990, ich habe mich gerade versprochen, 2010 habe ich Xuka gegründet, das Problem gehabt, dass es für mich eigentlich keine Alternative gab zu Zucker, der mir so gut schmeckte und von dem ich auch so ein bisschen abhängig war. So immer Süßigkeiten zu essen war für mich normal, und dann damit aufzuhören, weil ich diese Bücher gelesen hatte, und das war schon echt hart. Also mir hat es eigentlich immer gefehlt, so eine Alternative zu haben, die mich befriedigt so. Und dann habe ich 2010 mit meiner Agentur für einen Kunden, der Nahrungsergänzungsmittel hergestellt hat, die Aufgabe gehabt, ein gesundes Giveaway zu entwickeln. Und da hatte ich in dem Zuge witzigerweise, zufälligerweise auf meiner Kaugummipackung die Zutat Xylit gelesen, also zuckerfreie Kaugummis, die ich da gekauft hatte. Und dann habe ich bei Wikipedia auf der englischen Seite nachgelesen, was Xylit eigentlich ist, Xylitol. Und da eben diese Wahnsinns-Sachen gelesen drüber, die ich gar nicht glauben konnte zuerst. So, wie kann es sein, dass ein Stoff, der so süß ist wie Zucker, so aussieht wie Zucker, nicht die ganzen negativen Effekte hat? Und ich kann damit alles machen, was ich mit Zucker machen kann. Und der einzige Nachteil ist, dass es, wenn ich zu viel davon esse, der abführend wirkt. So, unglaublich. Und keiner kennt es. Keiner benutzt es. Nirgends gibt es das zu kaufen. Völlig unglaublich. Und dann habe ich mir das in der Apotheke besorgt für sehr viel Geld, so eine 400-Gramm-Packung. Und das ausprobiert. Und das, was ich da gelesen hatte, stimmte einfach alles. Ich konnte damit alles süßen, mein Kaffee, mein Tee, ich habe Kuchen gemacht, ich habe Marmelade damit hergestellt und dachte, ey, krass. Und parallel war eben diese Entwicklung mit meiner Werbeagentur. Mir fällt Akquirieren sehr schwer. Ich hatte einen Partner, mit dem ich das jahrelang gemacht habe. Wir haben uns aber getrennt voneinander und er war eher so der Akquise-Typ, ich der, der so Konzeptionen gemacht hat und das abgearbeitet hat, was da so reinkam. Und das hat mich irgendwie gezwungen, umzudenken. So, also was mache ich jetzt so? Und da habe ich gedacht, nur am besten, ich mache mein eigenes Ding und ich mache die Werbung für mich und meine Produkte. Und dann passte das halt zusammen. Und da habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt ein Business mit diesem Zuckerersatzstoff und probiere das halt erstmal im kleinen Stil aus, mache die Agentur noch parallel. Und das ist dann aber gleich so eingeschlagen, dass ich dachte, okay, ich hänge auf jeden Fall meine Agentur an den Nagel, so schnell es geht, und mache eben dieses Zuckerbusiness.
Dann wart ihr da so First Mover quasi am Markt, oder?
Naja, das Interessante ist, dass es vorher schon so kleine Firmen gab, die Xylit verkauft haben, aber als Zahnpflegemittel. Weil es da auch so bekannt geworden ist. So auch diese ersten Studien, die es da aus Finnland gab, da ging es immer um das Thema Zähne. Für mich war Zähne, ja klar, es ist ein super Thema, man kriegt kein Karies davon, bla bla, alles schön und gut so. Aber letztendlich, was viel krasser ist in der heutigen Zeit, ist ja das ganze Thema Diabetes, Übergewicht und so weiter. Und da finde ich halt den Stoff viel interessanter. Und vor allen Dingen kommen ganz andere Volumina zustande, die du da verkaufst und konsumierst, wenn du dieses Thema im Blick hast. Und deswegen war für mich klar, das muss als Zuckerersatzmittel vermarktet werden. Und in dem Bereich waren wir auf jeden Fall die First Mover. Mhm. Habe ich es halt auch vermarktet. Ich habe mich mit den ganzen Studien auseinandergesetzt, mit Diabetes und Fettleibigkeit und was weiß ich, alles, was zusammen mit Sport und Leistung. Und dann habe ich ganz klar gesehen, also Xylit ist einfach der Stoff, der Zucker genial ersetzt.
Mhm. Und es hat nicht so eine ganz starke Süßungs-, wie sagt man, gibt es da eine Skala? Ist nicht ganz so süß wie Zucker, oder?
Es ist genauso süß wie Zucker.
Ach, ehrlich?
Eins, ja, ehrlich. Also manche sagen nur 95%, manche sagen, es ist ein bisschen süßer. Das hängt so ein bisschen vom individuellen Empfinden ab so. Aber wenn du so den Durchschnitt dir anguckst, dann ist es genauso süß wie Zucker. Es gibt ein anderes Süßungsmittel, Erythrit, das verkaufen wir auch. Aber da haben wir ein paar Jahre später mit angefangen. Das ist kalorienfrei, das finden viele wahnsinnig toll so.
Ah ja.
Mhm. Aber das hat dann eben nur eine Süßkraft von ungefähr 70%. Du musst also die 1,4-fache Menge nehmen. Mhm. Deswegen wird es häufig kombiniert mit intensiveren Süßstoffen, wie zum Beispiel Stevia, damit es die gleiche Süßkraft hat wie Zucker.
Ah ja.
Aber ich bin immer noch mehr Fan von Xylit als von Erythrit, weil ich unterm Strich finde, dass die positiven Effekte von diesem Stoff die Kalorienfreiheit von Erythrit überwiegen. Oder ich benutze zu Hause eine Mischung zum Beispiel aus beiden.
Okay.
Ja, hier, alles. Ja.
Mega spannend. Aber habt ihr, also da gehört ja dann schon auch ganz viel Mut irgendwie dazu, oder? So ein Produkt relativ neu auf den Markt zu bringen, was jetzt auch so keine, also wo man ja auch noch gar nicht so sicher weiß, wie wird das angenommen von den Leuten?
Ja, das stimmt. Aber letztendlich, mich hat einfach wirklich wie noch nie im Leben diese Leidenschaft gepackt, irgendwas zu machen, was mich komplett überzeugt. Mhm. Und da bin ich ja dann so mit Google AdWords reingegangen und habe gesehen, ey, ich kann da mit 1 Euro Einsatz 14 Euro Umsatz machen. Ne? Mhm. So gigantisch gewesen. Ich habe einfach die Margen gesehen und ich habe null Risiko gesehen bei diesem Business. Mhm. Ich habe einfach gedacht, na, das ist einfach genau das Business zur richtigen Zeit. Mhm. Ich habe erst 500 Kilo nur gekauft bei einem Großhändler, dann die nächsten 2 Tonnen schon in China bestellt. Und bevor die da waren, habe ich schon die nächsten 2 Tonnen in China bestellt, die Marke eingetragen und so. Also das ist schon für mich eigentlich absehbar gewesen. Das wird auf jeden Fall 100% erfolgreich.
Okay. Ist es ja dann auch geworden, oder?
Ist es auch geworden. Ja. Also wir waren wirklich die, also Xucker war wirklich die Marke, die in Deutschland diese beiden Süßungsmittel Erythrit und Xylit etabliert hat. Die gibt es jetzt wirklich in jedem Supermarkt. Ja. Leider nicht immer mit der Marke Xucker, aber für jeden verfügbar und auch, muss man sagen, echt günstig inzwischen.
Ja. Ja, sau spannend. Du hast mal gesagt, dass der entscheidende Erfolgsfaktor für Xucker die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen auch ist. Hast du ein Erfolgsrezept? Wie pflegst du deine Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und auch zu Mitarbeitern? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, darauf achten wir immer ganz besonders?
Das ist ein sehr komplexes Thema und hat auch verschiedene Ebenen. Einmal ist ja da die Kundenbeziehung eine Sache, mit der habe ich eigentlich als erstes Erfahrung gesammelt. Also ich habe sehr persönliche Kundenbeziehungen gehabt und das ist interessant, weil sich der Kreis gerade geschlossen hat neulich. Das erzähle ich gleich mal als Anekdote, aber ich habe sehr viel telefoniert mit Kunden, also die haben angerufen, die hatten Fragen, die hatten Bedenken und darüber habe ich eben viele Kontakte gehabt so und ich habe auch viele Menschen gehabt, die man heute als Influencer bezeichnen würde, die halt nicht nur hinter unserem Produkt standen, sondern auch hinter der Ethik, hinter den Werten, die wir vertreten haben, also zum Beispiel eben Produkte auf den Markt zu bringen, die safe sind und die man bedenkenlos benutzen kann, so wo man die Menschen auch informiert darüber, wie sie damit umzugehen haben. Also wir haben ihre Rezepte gebracht und das fanden die Kunden halt sehr vertrauenswürdig. Und wir haben von Anfang an, also so klar, ich würde mal sagen, wir sage ich jetzt so, aber eigentlich kam ja dieser Wunsch von mir, weil ich mich sehr viel mit diesen Tricks der Nahrungsmittelindustrie beschäftigt habe, mit diesen kritischen Büchern. Mir fällt gerade der Name des Autors nicht ein, aber der hat geschrieben In Teufels Küche. Und da geht es halt um die ganzen Aromen und Enzyme, alles, was da so benutzt wird. Und da habe ich gesagt, ich möchte einfach ein Gegenbeispiel sein zu dieser, oder meine Firma soll ein Gegenbeispiel sein zu diesen Firmen wie Nestle, Maggi und diesen ganzen Markenknorr, die es da alle gibt, die eben so eine Scheinwelt aufbauen, wo es nicht um gute Ernährung geht, sondern um viel zu verkaufen und egal wie, Hauptsache Umsatz so. Und das fand ich war gar nicht nötig. Man kann ja einfach ehrliche Produkte verkaufen, und sich für eine langfristige und nachhaltige Kundenbeziehung interessieren. So. Und wir haben zum Beispiel Stoffe wie Titandioxid, die ja zum Weißen von Kaugummi auch genommen wurde, haben wir als allererste Firma in Deutschland abgeschafft. Wir haben gesagt, wir bieten die Kaugummis ohne an, auch wenn das Standard ist und die so schön aussehen. Und ein paar Jahre später wurde Titandioxid verboten als Lebensmittelzusatzstoff, weil eben der kritisch ist. Und genauso ist es mit Talkum gewesen. Wir haben als erste in diesen gepressten Bonbons, die wir hatten, Talkum rausgenommen, weil wir eben von Kunden zugespielt bekommen haben, es gibt hier erste Untersuchungen, dass Talkum möglicherweise kritisch ist und inzwischen benutzt es niemand mehr. Und es ist, glaube ich, inzwischen auch verboten in Lebensmitteln. Und das finde ich halt so Sachen, die sollten so selbstverständlich sein, dass wenn man mitkriegt, dass bestimmte Stoffe problematisch sind, dass man die als Lebensmittelhersteller einfach nicht einsetzt. Das ist aber nicht so. Heute brauchst du immer die Gesetze, die dann die Firmen dazu zwingen, diese Stoffe zu verzichten. Und ich glaube, wenn heute Zucker auf den Markt kommen würde als neues Lebensmittel, würde es keine Zulassung kriegen. So krass ist Zucker in der Wirkung auf die menschliche Gesundheit. Und trotzdem ist Zucker überall drin und keiner verzichtet drauf, weil es der billigste Inhaltsstoff ist. Und das sind so Sachen, die sind halt ethische Fragen. Ich habe halt so eine Erziehung genossen und ich habe auch so ein Umfeld gehabt in meinem Leben, was mich dazu gebracht hat, zu versuchen, Geld nicht damit verdienen, Leute über den Tisch zu ziehen, sondern anzubieten, was ihre Probleme löst. So. Und dann ist das Geld eine total coole Wertschätzung für das, was ich ihnen als Lösung anbiete für ihr Problem. Und das ist so eben auch das, wie man mit Mitarbeitern umgehen kann. Dass man die Mitarbeiter eben nicht nimmt als, die haben eine Funktion und die erfüllen diese Funktion, dafür kriegen sie Geld, so, und sondern ich überzeuge sie von dem, was ich mache, gebe ihnen die Freiheit, einen Weg selber zu finden, wie sie das unterstützen können. Also natürlich schon auch geleitet, ja. Aber das ist was, von dem ich sagen muss, das habe ich nicht von Anfang an drauf gehabt. Sondern da kam die Miriam ins Spiel, von der ich dir auf der Messe erzählt hatte. Davor war ich nämlich vom Denken her eher so von, top-down. Und habe Vorgaben gemacht und dann musste ich die kontrollieren und dann wurden Verantwortlichkeiten geklärt und ich war in alles irgendwie involviert und ich habe auch eine Mitarbeiterin gehabt, die sehr früh bei mir anfing und die dieses Prinzip auch ganz krass gelebt hat, so eine super krasse Hierarchie, oben nach unten. Und dann habe ich über ein Coaching, also ich habe mich sehr viel coachen lassen und der Coach, der war relativ teuer und dem habe ich schon angekündigt, dass ich ihn mir nicht leisten kann. Und dann meinte er, er hat eine junge Studentin, die jetzt ihr Studium abgeschlossen hätte, mit der er schon lange zu tun hat. Und die würde mir wahrscheinlich wesentlich günstiger helfen können, als er es kann und viel nachhaltiger und tiefgreifender. Und die habe ich dann eingestellt. Als sie mir dann ihre Gehaltsvorstellung gesagt hat, habe ich zwar echt sehr geschluckt, weil noch nie jemand bei mir so viel verdient hat. Und sie ja gerade als Studentin kam, aber ich dachte, hey, who cares, was soll's? Ich probiere es einfach. Im schlimmsten Fall klappt es halt nicht.
In welcher Rolle hast du sie eingestellt?
Als gar keine Rolle. Ich habe einfach gesagt, leg mal los. Ich glaube an das, was du mir da sagst. Ja. Sie hat sich erstmal so 3 Tage einfach unsere Firma angeguckt, wie es bei uns läuft und wie wir arbeiten, was wir machen. Und hat eben festgestellt, dass wir überall reingehen. Ja, Mikromanagement und dass wir sehr hierarchisch sind und dass wir zwar gute Beziehungen haben so zwischen den Menschen, aber dass es trotzdem die Menschen nicht erfüllt, weil sie halt das machen, was ihnen gesagt wird. Und dann meinte sie, Christian, das müssen wir alles anders machen. Wir haben dann auch am Wochenende uns getroffen und dann unsere ganze Küche voll tapeziert mit Design Thinking Sachen und dann überlegt so, wie könnte die Firma im Idealfall aussehen? Und diese Vision, die sie da mit uns, also mit meiner Frau und mir zusammen, witzigerweise, obwohl meine Frau mit der Firma ja nichts direkt zu tun hat, so, aber sie begleitet es ja auch, haben wir dann diese Vision entwickelt von einer Firma eben, wo die Menschen gerne hinkommen, weil sie uns unterstützen, hinter denen sie stehen und wo es eben nicht so Hierarchien gibt, sondern wo man Aufgaben hat, die gelöst werden müssen und wo Menschen eben kooperieren, wo wir viel kommunizieren und respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen und und auf dieser Vision aufbauen hat sie eben angefangen, das war dann der Startschuss, so mit allen zu sprechen und ein Interview zu führen, mit jedem einzelnen Mitarbeiter. So, was brauchst du, um so zu arbeiten, wie du gerne arbeiten würdest? Und manche haben auch gesagt so, sie wollen nicht so arbeiten, wie es in dieser Vision steht, sondern sie wollen einfach nur morgens gesagt bekommen, was gibt's zu tun. Und diese Menschen haben sich auch verändert über die Zeit, weil die halt gesehen haben, dass, obwohl sie das ja so gesagt haben, sie wollen es so haben, sie die Freiheit dann am Ende doch genossen haben. So, dass sie Probleme so lösen können, wie sie es für richtig halten. Und wenn es halt nicht funktioniert, dass dann nicht verurteilt wird oder gesagt wird, was bist du für ein Idiot, sondern dass sie dann eben sagen, ja, okay, hat nicht geklappt, also muss ich es anders probieren. Oder dann eben miteinander sprechen oder mit anderen sprechen, wie kann man das Problem lösen. Also da habe ich extrem viel gelernt. Vor allen Dingen hatte ich dann gar nicht mehr so viel zu tun mit diesem ganzen Kleinkram und konnte mich um andere Sachen kümmern, die mir viel mehr Spaß gemacht haben.
Aber eure prinzipielle Aufstellung im Unternehmen war dann trotzdem noch eine Hierarchie oder habt ihr das irgendwie anders genannt?
Ja, also so von den Funktionen her haben wir schon Abteilungen gehabt. Ich habe auch gleichzeitig mit Miriam einen Geschäftsführer eingestellt, der aus einem Konzern kam. Mhm. Das war eine interessante Mischung. Und der die Firma eben strukturiert hat, der hat eben diese Ebenen und diese Funktionen so eingeführt. Eben es gibt einen Einkauf und es gibt einen Produktmanager und es gibt also eben diese Verantwortlichkeiten. Aber der Einfluss von Miriam hat eben dazu geführt, dass wir alle viel mehr miteinander kommuniziert haben. Also, dass der Einkauf nicht sagt, ja, das ist nicht mein Thema, ich mache nur Einkauf, sondern mitgedacht hat, so, was braucht denn die Produktion, damit die nicht ausfällt, damit da immer alles flutscht und die Produktion hat gedacht, so, naja, wir schaffen ja vielleicht gar nicht so viel, wie wir gedacht haben, also versuchen wir das mal zu kommunizieren gegenüber dem Marketing, damit die nicht eine Kampagne bauen auf dieses Produkt, was wir gar nicht so schnell abfüllen können, wie wir ursprünglich gedacht haben und so. Also das, wir haben dann so gemeinsame Meetings gehabt, alle Abteilungen, jeden Donnerstag 11 Uhr. Das wurde dann auch protokolliert und das Protokoll wurde allen Mitarbeitern zugänglich gemacht. Das hat eben sehr viel für Transparenz gesorgt, auch wenn manche Sachen da eben kritisch waren, die da drin standen und manchmal eben auch eine Krise ausgelöst wurde, so dass Menschen gedacht haben, oh Gott, hier ist Kack am Dampfen, ja, so dann halt zu sehen, so ja, wir lösen das auch zusammen. Wir haben halt nicht nur zusammen die Krise ausgelöst, vielleicht durch einen Fehler, den ich entschieden habe, ja, sondern ja, da sagt man nicht, oh, der ist doch blöd, der muss das Problem lösen, sondern nein, wie kriegen wir das zusammen gelöst? Mhm. Und diese Unterstützung zu spüren, ich bin jemand, der wirklich wahnsinnig ungern Hilfe in Anspruch nimmt. Am liebsten alles so entscheidet und das dann irgendwie schafft und ich bin der starke Typ, der braucht das alles nicht und ich kann das alles so und dann halt zu sehen, diese Rolle ist total bescheuert, weil Menschen halt wahnsinnig gerne helfen und unterstützen und das ist sogar gut zuzulassen, dass Menschen einem helfen. Also es tut mir natürlich auch gut, weil ich dann diesen Stress nicht alleine habe und also ich bin da auch schon sehr, ich habe mich da auch sehr verändert und kann Hilfe viel besser annehmen und das ist ja auch was, wir sind eben nicht alle stark die ganze Zeit und toll. Wissen alles am besten, sondern meistens wissen die anderen das viel besser, weil sie im Detail sind und das sich einzugestehen, das war für mich ein langer Weg.
Ja.
Aber der hat mir gut getan.
Würdest du denn jetzt sagen, so nach dem auch, was du zur Eingangsfrage gesagt hattest mit der Transparenz, gibt es einen Punkt, wo du sagst, da hat Transparenz quasi eine Grenze oder würdest du mittlerweile auch mit der Erfahrung, ja, deinen Austritt quasi zu verkünden, sagen, eigentlich kann man alles an jederzeit kommunizieren?
Puh. Es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil natürlich, ich habe ja nicht alles erlebt. Ich habe Sachen erlebt, die wir halt so gemacht haben und das sind jetzt keine Sachen, die existenziell waren vielleicht für den Einzelnen. Zum Beispiel, glaube ich, würden wir mit Sachen umgehen, anders als andere Firmen. Ich kenne Firmen, die wirklich einen Rückruf von Lebensmitteln, die kontaminiert waren, verhindert haben, indem sie geschummelt haben und damit Menschen dem Risiko ausgesetzt haben, ihre Gesundheit zu schädigen. Die haben einfach dann eine Verpackung, die versiegelt war, praktisch so geöffnet, dass man das nicht sehen konnte, dass die Versiegelung gebrochen war, weil sie es von der anderen Seite geöffnet haben und die Maschine haben, um das wieder zu verschließen. Und das ins Labor gegeben, also dieses Muster, was nicht kontaminiert war, und dann praktisch die Gegenprobe dem, also den sächsischen Behörden geben konnten, so hier, guck mal, Gegenprobe ist nicht kontaminiert, ihr habt euch geirrt, so eure Probe war falsch. Also sowas würde es bei uns nie geben. Wow. Also wenn bei uns sowas aufgetreten ist, ja, dass was kontaminiert war, und sowas hatten wir auch, ja, dann haben wir es nicht verkauft. Wir haben wirklich schlimme Sachen erlebt, also von Partnern, mit denen wir lange gearbeitet haben, Und sowas haben wir bei uns intern in der Firma eben dann veröffentlicht. Wir haben gesagt, so hier, wir haben was abfüllen lassen, da ist ein Schimmelpilzgift drin, das ist noch unter der Grenze, unter der man das nicht mehr verkaufen darf so. Aber würden wir das konsumieren? Nein, also verkaufen wir es nicht. Und dann haben wir es nicht verkauft, da hatten wir 12.500 Euro Schaden, nur Material plus die Abfüllkosten. Und die Firma, die es abgefüllt hat, die diese Rohstoffe gekauft hat, die hat halt keinen Cent gezahlt, weil sie gesagt hat, naja, die Rohstoffe, die wurden hier gemischt und so, wir hätten jeden Einzelnen prüfen müssen und in unseren AGBs steht, wenn es jetzt nicht gesondert beauftragt wird, dann wird es halt so gemacht und man kann ja nicht mehr nachvollziehen, aus welchem Rohstoff dieses Problem kommt. Wahrscheinlich war es der Zimt, keine Ahnung, aber so eine Probleme hat man dann und da muss man schon echt stark sein und die Bereitschaft haben, zu seinen Werten so brutal zu stehen, dass man sogar so eine große Summe Geld, die wirklich auch, das ist einfach eine große Summe Geld, ne? Und da muss ich dir ehrlich sagen, wenn das jetzt die Existenz von Zucker zerstört hätte, so ein Fall, kann ich dir nicht hundertprozentig versichern, ob ich dann genauso entschieden hätte, weil es ja gesetzlich nicht ein Problem gewesen wäre, das in den Verkehr zu bringen. Also so ehrlich bin ich, dass ich sage, ja, hätte ich die Existenz von Zucker dafür aufs Spiel gesetzt, so, lässt sich leicht sagen, ja, aber in der Realität, wenn du dann weißt, okay, everything is over, alle Mitarbeiter verlieren ihren Job und so. Machst du das dann wirklich? Ja. Schwierig zu sagen.
Ja. Ja, ich frage mich das mit der Transparenz tatsächlich auch immer so in Bezug auf eben auch auf Mitarbeiter, wie viel Transparenz, wie viel Informationen brauchen Mitarbeitende wirklich? Und also, ne, wie viel brauchen sie, wie viel ist gut für sie, wie viel ist vielleicht zu viel? Weil man natürlich irgendwie auch manchmal das Risiko eingeht, ne, wenn man, keine Ahnung, irgendwie zu viele Zahlen preisgibt oder zu viel Unsicherheiten preisgibt, dass es natürlich schon auch passieren kann, dass jemand sagt, das ist mir zu unsicher, so. Mhm. Ich kannte das von meinem alten Arbeitgeber auch ab und zu mal, dass man eben da sehr tief in alle möglichen Prozesse drin involviert war und man dann eben schon ab und zu mal gedacht hat, wow, okay, weiß ich nicht, ob ich das jetzt wissen wollte, weil es eben, wie gesagt, Unsicherheit auch bei den Mitarbeitenden auslöst. Bei meinem alten Arbeitgeber war das so, dass wir das einfach weiterhin so gemacht haben. Hat aber dann tatsächlich auch dazu geführt, dass an der einen oder anderen Stelle dann jemand gesagt hat, so, wenn es jetzt gerade so aussieht finanziell, dann gehe ich vielleicht lieber.
Ja, man mutet den Mitarbeitenden auf jeden Fall eine Menge zu, da gebe ich dir recht, das haben wir auch gemacht. Wir haben eben auch in Zeiten, wo es uns schlecht ging, wo wir rote Zahlen geschrieben haben, haben wir das öffentlich gemacht. Also jedes Vierteljahr haben wir berichtet über die Zahlen und dann gab es halt in guten Zeiten einen grünen Daumen und in schlechten Zeiten einen roten Daumen. Drei rote Daumen miteinander wussten alle, wenn die kommen, dann werden Stellen gekürzt, ne? Und dann ist es vielleicht besser, wenn ich gleich gehe und nicht erst warte, bis es passiert. Und also da hatten wir bestimmt auch ein, zwei Mitarbeitende, die gesagt haben, naja, ich glaube, ich suche mir mal woanders was so. Mhm. Und damit musst du einfach rechnen.
Ja. Und andererseits denke ich dann auch immer, wie schwierig das auch für Mitarbeitende ist, wenn sie sowas dann erst erfahren, wenn es dann soweit ist.
So, ne? Ja, das ist halt viel schlimmer, genau. Also das ist halt genau das Ding so. Du kannst eben, das ist wie in zwischenmenschlichen Beziehungen mit Partnern oder so, ja, wenn du da irgendwas nicht erzählst und du erzählst es dann erst ganz am Ende, wo es nicht mehr vermeidbar ist, so, da verlierst du viel mehr Vertrauen. Da ist einfach viel mehr verdient ein Vertrauensbruch, als wenn du die ganze Zeit darüber informierst, was ist. Da ist das Vertrauen nämlich in was ganz anderem zerstört, aber nicht in der Beziehung, sondern da ist höchstens das Vertrauen zerstört in die Fähigkeit vielleicht, das Geschäft wieder hinzukriegen.
Ja.
Viel schlimmer ist ja, wenn du Vertrauen verlierst im Zwischenmenschlichen. Und das ist das so, was ich sagen kann, das ist mein Learning fürs Leben, dass eben das eigentlich das ist, was uns Menschen ja befriedigt, so mit anderen Menschen tiefe Beziehungen zu haben, die einen weiterentwickeln.
Ja.
Und eben nicht so, ja, egal, ich kann überall arbeiten mit egal wem, sondern ich glaube, die meisten kriegen das schon mit, so, dass wenn sie zur Arbeit gehen und Kollegen haben, denen sie vertrauen, dass das viel schöner ist, da morgens hinzugehen und dass es einen nicht so belastet wie Menschen, die einen mobben und denen man nicht vertraut, wo man nicht weiß, wenn ich dem jetzt was erzähle, wer weiß es dann morgen alles.
Und habt ihr denn, also du hast ja jetzt eben schon ein bisschen was von Miriam erzählt und wie sich das quasi verändert hat mit ihr zusammen. Du hast jetzt viel über Termine gesprochen, also Transparenz, die sich quasi verändert hat. Hat sich irgendwie noch, haben sich andere New Work-Prinzipien sozusagen bei euch dann mehr oder weniger da auch etabliert oder auch eingeschlichen? Manchmal kommt ja sowas dann auch mit dem einen kommt das andere dazu.
Also Miriam war ja eine Design-Thinking-Spezialistin. Und die haben ja ganz viele Tools. Also wir haben zum Beispiel diese ganzen Kanban-Boards angefangen zu benutzen. Es hat extrem viel Struktur reingebracht. Ja? Also es hat die ganzen Arbeitsabläufe viel, viel strukturierter gemacht, viel besser gemacht, viel transparenter auch. Jetzt nicht im Sinne von, ja, das müssen jetzt unbedingt alle wissen, sondern man kannte einfach den Status von Projekten viel genauer, wer zuständig war, für welchen Job und bis wann der fertig sein musste. Also das ist schon, dieses Design Thinking hat mich extrem überzeugt. So eben nicht nur von der Haltung und all diesen Sachen, sondern eben auch von der Arbeitsweise. Und eben auch bei den Meetings, die man hat, zu bestimmten Themen, egal ob es Marketing ist oder Produktentwicklung, wie man miteinander ins Gespräch geht, dass man eben eine Aufwärmrunde macht, dass dieses Vertrauen so wichtig ist, dieses ich habe keine Angst, irgendwas zu sagen, auch wenn es eine dumme Idee ist, weil der Nächste nicht sagt, ja, aber, sondern ja und. Und es macht so viel Unterschied in dem Umgang. So, das haben ja auch 1000 Studien gezeigt, so dass Angst einfach Blockaden erzeugt. So. Und deswegen eine angstfreie Umgebung zu schaffen, ist eine super Grundvoraussetzung. Und ich kann schon sagen, wir haben das jetzt nicht geschafft, bei allen Mitarbeitern alle Ängste abzubauen. Ja, es gibt immer noch viele Menschen, die einfach so tief drin in sich haben, so diese Sorge, sich zu blamieren vor jemandem, dass sie in der großen Runde mit 6, 7 Leuten eben ihre Meinung nicht offen sagen, sondern dann nur im Zweiergespräch das äußern. Aber so prinzipiell kann ich schon sagen, das hat eigentlich das Arbeiten viel effizienter gemacht.
Und irgendwie, Miriam ist ja dann irgendwann auch weggegangen, hast du gesagt, ne?
Genau, nach einem Jahr hat sie sich selbstständig gemacht.
Nach einem Jahr hat sie sich selbstständig gemacht. Wie ist es danach weitergegangen?
Also viele Sachen, die wir gemacht haben, also mit diesen Boards zu arbeiten, diese ganze Informationstransparenz, die haben wir beibehalten. Aber je mehr neue Mitarbeiter kamen, und es kamen viele, nachdem Miriam gegangen war, desto schwieriger war das, so bestimmte Regeln beizubehalten, wie jetzt in den Meetings miteinander umgegangen wird. Also diese Warm-ups zum Beispiel zu machen, das fanden dann manche albern. Und wir haben dann immer wieder auch so Achtsamkeitsworkshops gemacht und so. Und das haben wir nicht geschafft beizubehalten, so durchgängig. Das ist dann so ein bisschen abgeflacht. So, ich glaube, dass es nicht so irre schädlich war, weil wir trotzdem insgesamt, dadurch, dass sehr viele Mitarbeiter auch untereinander befreundet sind, das nicht gestört hat. Also das Vertrauen war grundsätzlich einfach schon mal da, das war geschaffen und die neu reinkamen, die haben das dann auch mitgekriegt, dass das eine gute Umgebung ist. Aber ich fand es irgendwie schade, weil ich schon gesehen habe, dass dieses Auflockern auch zwischendurch so viel gebracht hat. Unsere Personalerin hat da auch viel gemacht, so mit Schulungen, also wir hatten auch Kommunikationsschulungen und da haben wir auch im Rahmen dieser Schulung diese Spielchen gemacht, so. Aber die in die normalen Meetings reinzukriegen, das haben wir nicht geschafft. Und noch eine Sache haben wir nicht geschafft durchzuhalten, als wir umgezogen sind. Da wurde ein Konferenztisch gekauft und dann wurden Stühle drumherum gestellt. Davor hatten wir einen Konferenzraum mit einem Tisch ohne Stühle. Und da haben wir alle Meetings im Stehen gemacht. So. Und ich fand es voll cool so. Und dann, ich war da halt nicht mit drin, so in allen diesen Entscheidungsprozessen, wie jetzt ein Meetingraum eingerichtet wird. Und als die Stühle da standen, obwohl der Tisch schön verstellbar war, es gab seitdem halt dann kein Meeting mehr, was wir im Stehen gemacht haben. Es wurde immer alles im Sitzen gemacht. Und das sind so Sachen, wo ich sage, da hätte ich mich dann im Nachhinein doch gerne eingemischt.
Und hat das die Tatsache, dass ihr die Meetings im Stehen gemacht habt, hat das dazu geführt, dass die kürzer und effizienter waren oder was
würdest du sagen? Miriam hatte immer so eine Uhr da stehen und da gab es dann halt für jedes Thema eine bestimmte Zeit, in der halt dieses Thema abgearbeitet sein musste. Und das hat zu einer extremen Disziplin geführt. Und diese Uhren, ich habe gerade beim Packen von Umzugskartons 3 dieser Uhren gefunden, da habe ich echt gedacht, so verdammt, wir hätten die echt mehr benutzen müssen, so, weil die Meetings einfach weniger effizient sind. Wenn du nicht jemanden hast, der so ein Meeting leitet und genau Disziplin einfordert, so. Das ist interessant, weil diese Veränderungen, die nimmst du ja nicht bewusst wahr, sondern die schleichen sich halt ein. Und wenn wir jetzt so darüber sprechen, wird mir das halt sehr bewusst, dass das so ein schleichender Prozess war und dass wir da heute eigentlich wieder hin könnten und es gar nicht so schwierig wäre. Und auch alle spüren würden, dass das die Effizienz steigert. Also insofern gut, dass wir darüber reden.
Hast du aber nach Miriams Austritt nie wieder darüber nachgedacht, jemand in so einer Coach-Position quasi einzustellen?
Also unsere Personalerin ist ein ganz toller, eine Coachy oder eine Coachin, wie sagt man, die weibliche Form?
Man kann Coachin sagen, man kann aber, glaube ich, auch einfach Coach sagen, weil es in Englisch ist.
Jedenfalls, also die ist total toll, auch menschlich, also was die ganzen Werte angeht. Und die hat schon auch viele Sachen, die in diese Richtung gingen, da reingebracht. Aber sie ist eben nicht so ein Organisations-Coach, sondern mehr so ein HR-Coach, der eben dafür sorgt, dass wie die Menschen miteinander umgehen. Und ja, aus heutiger Sicht würde ich das durchaus machen, aber ich habe darüber nicht nachgedacht. Nein.
Okay, spannend. Ja, aber ich habe, also für mich wäre das so ganz logisch, die Schlussfolgerung zu sagen, naja, wenn der eine weg ist und man merkt jetzt gerade, okay, da fehlt jemand, dass man einen neuen einstellt, aber interessant, dass man das dann gar nicht forciert. Aber
ja, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich einen Geschäftsführer hatte, der sehr gut alles organisiert hat. Mhm. Also ich bin eher chaotisch kreativ und er ist super organisiert so und die Strukturen, die er so in unserer Firma geschaffen hat, die haben schon sehr stark dazu geführt, dass Sachen viel besser funktioniert haben. Und ich war immer so ein bisschen der Impulsgeber und er war derjenige, der, wenn Impulse sich als gut herausstellten, so, also wenn die fruchtbar waren und auch akzeptiert wurden, dann hat er dafür gesorgt, dass die dann auch umgesetzt wurden in Business. Was mir halt viel schwerer fällt. So, was anzustoßen kann ich halt gut so, aber was durchzuziehen und durchzuhalten und es zu verfolgen, das mache ich halt nicht so gut. Und dafür war halt er gut. Und deswegen ist das mir auch gar nicht so aufgefallen, dass ich war in vielen Sachen auch nicht mehr involviert. War halt eigentlich nur noch so im Marketing drin. Weil das so mein Bereich war und habe so ein bisschen den Blick verloren auf das Ganze und habe ihm das Feld überlassen. Und das habe ich erst in den letzten Monaten, weil wir eben auch viel Coaching wieder gemacht haben, da habe ich mir halt auch Externe geholt wieder und gesehen so, boah, ey, ich hätte echt früher da nochmal reingehen müssen. Und das war nicht gut. Ich habe mich so ein bisschen zu doll zurückgezogen. Das war schon ein Fehler.
Und diese externen Coaches, die ihr dann da reingeholt habt, was haben die jetzt gemacht an der Stelle?
Die haben sich erstmal so unsere Struktur angeguckt, wie wir arbeiten. Da ging es zwar in erster Linie um Profitabilität, aber das sind so schon zwei gewesen, die mit Herzblut da reinkommen. Sie kenne ich auch persönlich und die haben auch zu mir gesagt, Christian, wie konntest du so lange zugucken und es nicht sehen, dass es in eine Richtung läuft, die weggeht von dem, wofür du eigentlich stehst, so. Und die haben mich eigentlich so drauf gestoßen, dass das eben, dass ich da wieder das in die Hand nehmen muss, dass ich wieder ja, das befruchten muss mit dem, wofür ich stehe. Ja.
Wie hast du das jetzt aus der Hand gegeben, wo du gesagt hast, du hast das Unternehmen verkauft?
Das war so ein bisschen der Punkt. Ich mache das ja jetzt 15 Jahre und eigentlich läuft das alles. Und ich habe total Lust, nochmal was Neues zu machen. Und ich habe so viele Ideen und ich möchte noch ein bisschen an einer tieferen Stelle Change reinbringen, so in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, als jetzt nur ein Unternehmen zu führen. Ich habe da schon, glaube ich, gezeigt, dass man mit seinem Business mehr machen kann, als nur Geld zu verdienen, so was Veränderungen reinbringen angeht. Aber ich würde gerne noch ein bisschen weniger Business machen und noch ein bisschen mehr Change. Ja, also nicht in der Form, wie du es machst. Das ist ja schon auch sehr stark so in die Richtung. Ich weiß noch nicht genau, wie.
Okay, ich wollte gerade fragen, hast du schon irgendwie eine Richtung oder irgendeine Idee, in die du dich da entwickeln möchtest?
Ich bin noch ein bisschen auf der Suche. Nein, nicht nur ein bisschen, ich bin sehr stark auf der Suche. Ich führe gerade viele Gespräche und treffe viele interessante Menschen und habe auch so eben, ja, mit dir ja auch ein tolles Gespräch geführt in der Vorbereitung und das gibt mir eben viele Anregungen.
Ja, ist ja auch ein schwieriges Thema. So ist ja nichts, was man mit einer Sache quasi von heute auf morgen machen kann. Deswegen darf man da wahrscheinlich auch viele Gespräche drüber führen im Voraus, damit sich das Ganze in irgendeine gute Richtung entwickelt.
Ja.
Sehr schön, Christian. Dann würde ich sagen, habe ich abschließend noch eine letzte Frage für dich, die wir jedem Podcast-Gast hier stellen. Was bedeutet denn für dich persönlich New Work und wie sollte eine Arbeitswelt aussehen, in der jeder gerne zur Arbeit geht?
für mich ist New Work tatsächlich sehr stark beeinflusst von diesen linken progressiven Ideen, dass wir eben gerne zur Arbeit gehen, weil sie uns mit Sinn erfüllt und nicht so, dass wir da hingehen, nur um Geld zu verdienen, um dann Sachen zu kaufen, die wir nicht brauchen. Und also das ist so sehr der Ursprungsgedanke. Und ich sehe, dass es aber sehr idealistisch ist und in der heutigen Welt auch sehr wenig gelebt wird. Aber trotzdem wünsche ich mir, dass die Menschen, die Einzelnen, die in den Unternehmen arbeiten, das schaffen, sich zu distanzieren von einer Arbeit, die sie nur machen, um Sicherheit zu kriegen und dahingehend zu sagen, ich möchte für eine Firma arbeiten, aus voller Überzeugung, weil sie Sachen macht, die gut sind, hinter denen ich stehe. Und das war auch so ein bisschen das, was die Luisa Neubauer 2003 auf der OMR gesagt hat. Alle, die hier sitzt, überlegt euch, ob ihr für die arbeitet, die die Welt voranbringen und die eure Zukunft so gestalten, wie ihr sie haben wollt, oder ob ihr nicht woanders hingehen wollt, wo ihr euer Wissen, eure Passion, Purpose findet, so für eine bessere Welt zu sorgen. Da hatte ich schon große Zweifel, dass auf der OMR der richtige Ort ist, um sowas zu äußern. So. Aber ich fand es trotzdem gut, dass sie das gemacht hat. Das war der beeindruckendste Auftritt eigentlich so von der OMR, den ich da bis jetzt gesehen habe.
Warst du jedes Jahr da?
Nein, aber dieses Jahr, 2005, hat mir das komplett gefehlt. Sowas. Es war einfach alles nur noch Kommerz und Konsum. Und deswegen waren so eine Gespräche wie mit dir da schon ein Highlight.
Sehr schön, das freut mich. Es war auch tatsächlich mein persönliches Highlight. Ich habe aber mit ganz vielen Leuten gesprochen, aber mit keinem so lang und intensiv wie mit dir tatsächlich. Das war mir im Kopf geblieben und auch im Gedächtnis. Deswegen habe ich mich jetzt sehr gefreut, dass du hier in unserem Podcast zu Gast warst. Vielen Dank, Christian. Es war ein sehr nettes Gespräch, sehr interessant vor allem auch, wie sich eben ja Unternehmen auch entwickeln können mit der Zeit, wie manchmal ein kleiner Stein quasi ein ganz großes Ding zum Rollen bringt und tatsächlich ja, wie du sagst, ja auch dich und dein Denken und Handeln irgendwie nachhaltig verändert hat, ne?
Auf jeden Fall.
Vielen Dank, Christian. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal ins Outro. Du darfst gerne noch was sagen, wenn du möchtest.
Ja, ich hoffe, dass du mit dem, was du machst, noch viel erreichst und so verändern kannst, wie Miriam das bei mir geschafft hat. Und ich denke, du bist dafür sehr gut geeignet.
Dankeschön. Gut, Christian, dann würde ich sagen, war es das tatsächlich. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gab es denn bei euch schon mal jemanden, diesen einen Menschen vielleicht, der plötzlich alles verändert hat in eurem Team, in eurem Unternehmen, so einen Stein, wie jetzt hier die Miriam so einen kleinen Stein ins Rollen gebracht hat, der alles nachhaltig verändert hat, die Zusammenarbeit frischen Wind ins Unternehmen gebracht hat. Ihr könnt mir das gerne erzählen, gerne auf LinkedIn oder mir eine Mail schreiben. Lasst uns gerne im Kontakt bleiben. Christian, dir vielen Dank für das offene Gespräch und die spannenden Einblicke. Ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch eine schöne Restwoche und bald ein schönes Wochenende. Macht's gut!